Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. In wie viele Teile wird Wladimir Putin von Viktor Jerofejew am Theater Freiburg zerlegt? Was macht das Musikkollektiv Hauen und Stechen aus Tschaikowskis Oper Jungfrau von Orleans? Und warum sind die 100 Jahre alten Fotografien von Rolf Dietgens fast vergessen? Der Aufstieg des Wladimir Putin, vom Schläger zum Spion, vom politischen Enkel zum Präsidenten, der seit mehr als 2 Jahren versucht, die Ukraine unter die Kontrolle zu bringen. Der im vergangenen Jahr erschienene Roman »Der große Gopnik« des im deutschen Exil lebenden russischen Schriftstellers Viktor Jerofejew ist heute in Freiburg auf die Bühne gebracht worden.
Ich meine, er ist eine zufällige Person, ja. Aber Zufälle passieren bei Diktatoren ja durchaus folgerichtig. Natürlich hätte auch ein anderer aufsteigen können. Aber dass so eine Position von einem Diktator besetzt werden musste, das ist absolut sicher. Er ist uns erschienen als Strafe für die Sünden unserer hinfälligen Demokratie. Als Rache Petersburgs für all die Qualen, die man dieser Stadt im 20. Jahrhundert zugefügt hat. Die Revolution, die stalinischen Repressionen, die Blockade im Zweiten Weltkrieg, bei der über 1 Million Menschen gestorben sind. Und jetzt kriegen wir die Rechnung.
Der große Gopnik, uraufgeführt, heute am Theater Freiburg. Diese Romanadaption in der Regie von Eike Weinreich. Björn Heyer war heute Abend für Fazit bei der Uraufführung. Wer vor Beginn der Vorstellung nur ein paar Stationen aus dem Leben von Putin kannte, weiß der jetzt alles?
Naja, zum Teil. Also ich würde sagen, es kommt natürlich vor, dass wir es hier mit einem Narzissten zu tun haben. Es kommen seine Kränkungen vor. Wir erfahren auch, dass er im Grunde genommen, das teilt uns Stalin auf der Bühne mit in einer Saunaszene. Da hat er, also Stalin, einen riesigen Stoffpenis, wodurch natürlich gleich so ein bisschen Witz auch reingetragen wird. Der teilt uns mit, dass er vor allem eine Figur sei der Geschichte, die keine Ideologie habe. Und dadurch wird in dieser Groteske von Anfang an auch verhindert, das kommt ja in dem Einspieler auch ein bisschen durch, dass Putin glorifiziert wird. Er ist von Anfang an eigentlich eine, wenn man so will, leere Figur.
Was für ein Setting hat Jerofejew sich für diese Abrechnung mit Putin eigentlich gebastelt in seinem Roman und jetzt auf der Bühne?
Man muss ja sagen, er hat ja diesen Roman umgeschrieben für diese Realisierung und es findet sich vieles aus diesem Text, vor allem was die Chronologie anbetrifft. Also wir gucken nochmal in die Kindheit Putins, wie er verprügelt worden ist, wie er selbst zum Gopnik wurde, also quasi so ein Hinterhofschläger oder Hooligan, wie auch immer man das jetzt genau übersetzen will. Es ist eben nicht nur eine ganz geradlinige Rückschau, sondern wir haben es mit verschiedenen Szenen zu tun, die so ein Panorama dieser Gesellschaft und des Umfelds abbilden. Es gibt zum Beispiel auch eine Nebenfigur, die als Vagina verkleidet ist und eine Hymne auf den Porno anstimmt. Da wird also quasi dann, man könnte das so deuten, die russische Gesellschaft als ein Gewaltporno gezeigt. Aber der Porno kommt eben auch als eine Kunstform vor, die ja immer etwas dekouvriert, die etwas entkleidet, die etwas bloßstellt und zeigt, wie es ist. Oder es gibt eine sehr eindringliche Widerstandsszene, da wird einer vorgeschoben, der so ein bisschen auch an Nawalny erinnern kann. Und dem wird gesagt, du machst das ganz toll mit deinen Salven, die du da immer wieder sagst. Und wir sind auch dabei bei der Demo, aber dann kommen auch schon die Vermummten, die sich vor ihn stellen und ihn dann verdrängen. Also das hat sehr harte Züge, aber es wird immer durch Überzeichnung deutlich gemacht. Es ist eine Karikatur, es ist eine Satire über Putin und auch die russische Gegenwart.
Sie haben auch gesagt, das ist eine Groteske. Wie weit geht Jerofejew denn, was Putin anbelangt?
Ich glaube, die eigentliche Botschaft ist, dass gar nicht Putin allein so sehr in den Fokus gerückt werden soll, sondern vor allem die russische Gesellschaft. Also der Autor arbeitet sich an einer Gesellschaft ab, die aus seiner Sicht dekadent geworden ist. Es ist die Rede von einer Epidemie der Dummheit. Das ist natürlich alles auch ironisch gemeint. Und es gibt so eine sehr markante Szene. Man sieht am Anfang so eine Salongesellschaft und die debattiert so über Modefragen. Da ist auch ein Schriftsteller da, das ist der Gegenspieler an diesem Abend. Abend. Aber sie sieht nicht, was da eigentlich für ein Unheil auf die Gesellschaft zukommt. Und es wird zu lange weggesehen. Es wird zu lange auch auf diesen Mann gesetzt. Auch dieser Schriftsteller biedert sich ihm teilweise an. Also insofern ist hier ganz klar die Anklage auch gegen das System, das Putin hat groß werden lassen.
Das heißt, diese Schriftstellerfigur, man darf sagen, es könnte Viktor Jerofejew selbst sein, der sich anklagt?
Ja, zum Teil. Also das ist diese Selbstironie, die da drin steckt. Und ja, er klagt, wenn man so will, auch ein Geschichtsverständnis an. Und das kommt über das Bühnenbild ganz gut zum Ausdruck. Denn wir haben es mit einer Rondellbühne zu tun. Es wird häufig in dem Stück vom Karussell gesprochen. Die Geschichte ist ein Karussell. Ja, Iwan der Schreckliche, Stalin, Nikolai der Erste. All diese Figuren werden erwähnt und werden in Zusammenhang mit Putin gestellt. Also diese Bühne soll zeigen, die sich dreht. Es ist eine Genealogie der Gewalt und der Diktaturen. Und ganz oben in der Mitte steht übrigens, stehen zwei Beine mit Füßen dran. Also die Macht ist anonym, sie ist monumental und gewaltig. Und was sehen wir auf der Drehbühne? Wie gesagt, so diese Salongesellschaft. Manchmal ist es eine Szene aus dem Politbüro, wo Putin die Leute dann mit einem Handschlag eigentlich töten kann. Dann haben wir aber auch wieder eine ganz große Treppe vor einer weißen Kulisse, die erinnert meines Erachtens an Panzerkreuzer Potjemkin, an diesen Film. Es kommt eine Musik vor, die so Synthesizer-mäßig ist, aber auch mit Orgel, die erinnert an Requiem for a Dream, an diesen Film, wo ja auch ganz oft mit Wiederholungselementen gespielt wird. Also insofern, es dreht sich alles permanent und es gibt eigentlich, das ist leider die traurige Botschaft des Abends, aber wohl auch die Wahrheit, es gibt da keine einfache Lösung, um aus dieser Spirale herauszukommen.
Ich würde gerne noch wissen, bei dieser Überzeichnung, wird das politisch analysiert? Ist das psychologisch schlüssig oder ist das einfach Zorn?
Ich würde schon sagen, es ist teilweise sehr polemisch. Also es gibt so einen ganzen Monolog über die Dummheit der Medien, die Dummheit des Fernsehens, die Dummheit der Bücher, die Dummheit der Gesellschaft. Also man merkt, dieser Autor schreibt sich auch seinen Zorn und seinen Wut irgendwie frei. Um Psychologie geht es, glaube ich, nicht so sehr, sondern es geht um Funktionselemente. Also wie arbeitet die Kultur? Dafür steht der Schriftsteller dabei mit oder wie opponiert sie? Wie verhalten sich Widerstandsleute? Wie brechen sie ein? Wie werden sie umgebracht? Wie werden sie aussortiert? Und das wird quasi in abgeschlossenen Einzelszenen immer wieder gezeigt. Der Schriftsteller und die Putin-Figur, die sind sozusagen der rote Faden. Aber in der Tat geht es nicht so sehr darum, zu zeigen, wie das sozusagen in der individuellen Psychologie funktioniert, sondern man will wirklich eine fulminante Show des Schreckens bieten. Und das ist damit auch gelungen. Was mich sehr überzeugt hat, ist vor allem die stringente Komposition. Also, dass es immer wieder auch Züge zwischen diesen einzelnen Bildern gibt und dass ja diese Mechanik des Drehens und der Spirale sehr deutlich wird.
Björn Heyer, nach der Uraufführung von Viktor Jerofejews Der große Gopnik am Theater Freiburg. Die nächsten Vorstellungen sind am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag. Wenn Städte erzählen könnten, sie würden nicht nur von ihrer Vergangenheit, sondern auch von ihrer Zukunft sprechen. Hilfestellung bei einem der größten Probleme, nämlich dem in vielen Ländern fehlenden Wohnraum, geben 9 zeitgenössische Künstler in der heute eröffneten Ausstellung Forthcoming – Spekulationen im urbanen Raum, die Susanne Lürwig sich in der Düsseldorfer Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen angesehen hat.
Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Wer keine Bleibe hat, nimmt nicht am gesellschaftlichen Leben teil, findet in der Regel keine Arbeit, keine Ruhe, keine Zukunft. Wie drängend die Nöte auf dem Wohnungsmarkt weltweit sind, thematisieren Politik und Öffentlichkeit fast täglich. Schnelle Lösungen, so scheint es, sind keine in Sicht.
Beim Wohnen fängt eigentlich alles an. Ja, fängt Zivilisation an, ein Dach über dem Kopf zu haben, aber auch eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Und das Wohnen ist umkämpft. Es gibt Krieg in Europa, Krieg im Mittleren Osten, Leute, die ihre Wohnstätten verlieren. Die Frage nach dem Wohnraum, wie man ihn teilt, wie man ihn organisiert, die ist natürlich besonders virulent in Städten wie Beirut.
Sagt Kolja Reichert, Chefkurator am K21 in Düsseldorf. Beirut als exemplarisches Beispiel steht im Zentrum der Ausstellung. Ein wandfüllendes Video des libanesisch-amerikanischen Künstlers Walid Raad zeigt Häusersprengungen in der Metropole. Immobilienspekulanten veranlassten den Abbruch, um an gleicher Stelle teurer wiederzubauen. Wohnen als Spekulationsobjekt. Die Arbeit von Walid Raad setzt das ernste Thema ästhetisch anspruchsvoll um ohne die Brisanz zu verleugnen, wie Kuratorin Doris Christoph erklärt.
Gebäude fallen in sich zusammen, große Wolken an Staub entstehen. Der Film läuft rückwärts, die dehnen wieder auf, die Gebäude. Es ist eine ständige Bewegung in dieser Projektion zu sehen und wo eben dieses Vergehen und wieder Erstehen von Städten, Städte im Umbruch, Städte im Wandel, das ist irgendwie hier so die Stichworte.
Städte im Wandel, Städte als Spekulations-, als politischer Raum, als Ausdruck von verlorener Heimat, wie der iranisch geprägte Stadtteil von Los Angeles, Therangeles genannt, der ebenfalls in Form von Fotos in der Ausstellung auftaucht. Immer wieder haben Künstlerinnen und Künstler, Architektinnen und Architekten versucht, die Stadt neu zu erfinden. An Oskar Niemeyers am Reißbrett entstandene Hauptstadt Brasilia erinnert ein Film von Guerreiro do Divino Amor. Unter anderem
sehen wir den brasilianischen Urubu, das ist der Aasgeier. Aus dem kommt Bleichmittel, weil das ganze Land soll natürlich am liebsten blond und alle sollen weiße Haut haben.
Niemeyers Idee, einen Ort für alle Brasilianerinnen, ob dunkel oder hellhäutig, zu schaffen, hat so wenig in Gänze funktioniert wie die von Le Corbusier entworfenen Wohnmaschinen. Riesige, plattenbauähnliche Häuser, in denen alle Bedürfnisse des täglichen Lebens abgedeckt werden sollten. Von Supermarkt bis Schwimmbad. Fotos von Tobias Ziloni zeigen die Auswüchse einer ähnlich gut gemeinten, aber schlecht angenommenen Trabantenstadt in Neapel.
Weil da war also von Anfang an die Drogenmafia präsent, die haben das gekapert. Kurz danach war dieses große Erdbeben Anfang der 80er in Neapel. Ganz viele Leute sollten eigentlich dorthin ziehen, aber es sieht alles fast aus wie Eingang in irgendwelche Höllensituationen.
In einer Ausstellung, die sich mit dem Thema Stadt und Wohnen beschäftigt, darf natürlich auch die visionäre Arbeit von Hito Steyerl aus dem Jahr 1998 nicht fehlen, die sich mit der Umgestaltung des Potsdamer Platzes nach der Wende beschäftigt. Die leere Mitte dokumentiert aufkeimenden Rassismus gegen ausländische Vertragsarbeiter sowie planloses Agieren mit einem baulichen Filetstück. Spannend sind vor allem die neuen, jungen Ansätze wie Planet City von Liam Young, einem in Los Angeles lebenden Künstler. Fabelwesen mit Fell, bunten Mänteln, wilden Masken und Hörner bevölkern seine Stadt der Zukunft, die so groß ist wie der US-amerikanische Bundesstaat Texas und in der alle 10 Milliarden Erdenbewohnerinnen Platz finden. Die Häuser wachsen in den Himmel, Abfall gibt es nicht mehr. Flugtaxis schweben zwischen der dichten Bebauung. Planet City wirkt wie eine Mischung aus den Science-Fiction-Filmen Blade Runner und Das fünfte Element.
In ein paar Jahren wird die Bevölkerungszahl der Welt 10 Milliarden erreicht haben. Was wäre, wenn man dann alle diese 10 Milliarden auf 0,02% der Erdoberfläche zusammenbringen würde, um der Erde die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren. Für den Erdball ist es so eine Vision, es ist eine Provokation, sagt der Künstler auch selber.
Die Ausstellung Forthcoming ist keine Provokation, eher ein Ort mit frischen Ideen und Entwürfen. Eine Schau an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft, die Utopien genauso abbildet wie etwa die Slums in Bangladesch, in denen Menschen in Eigenregie Häuser errichten.
Da hat man keinen Masterplan, da geht man mit dem Vorhandenen um. Da kann man nur in der Community arbeiten, kann sich niemand auf seine Privatansprüche zurückziehen. Und da steckt vielleicht auch ein gewisses Zukunftspotenzial drin.
Forthcoming im K21 in Düsseldorf blickt klug auf Themen wie Stadt, Wohnraum, sozialer Sprengstoff und stellt sie in einen künstlerisch-politischen Zusammenhang, ohne konkrete Lösungen zu propagieren. Kunst kann die Probleme der Politik nicht beheben, aber wertvolle Denkanstöße geben.
Bis zum 4. August in Düsseldorf. Sie hören die Kultur vom Tag. Und nochmal Russland heute. 1881 wurde in St. Petersburg Peter Tschaikowskis Jungfrau von Orléans uraufgeführt. Heute hatte der Vierakter mit 6 Bildern über die auf dem Scheiterhaufen verbrannte französische Freiheitsheldin Premiere in Saarbrücken.
Thank you.
Aus der Ouvertüre der Jungfrau von Orléans, komponiert und erzählt von Peter Tschaikowski am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken. Übrigens gesungen auf Russisch und Ukrainisch. Jörn Florian Fuchs war bei der Premiere heute Abend. Was hat das wilde Musiktheaterkollektiv Hauen und Stechen mit Regisseurin Julia Lowski mit der Freiheitsheldin gemacht?
Ja, etwas ganz, ganz Eigenes und wie das bei diesem Kollektiv und der Regisseurin nicht anders zu erwarten ist, was extrem Schräges, manchmal sehr opulent Unterhaltsames, manchmal auch Verstörendes. Es fängt schon an, dass wir gebeten werden, unsere Hände zu desinfizieren beim Reinkommen ins Theater. Das ist keine Corona-Idee, sondern es geht darum, ich muss es einfach so sagen, wie es ist, dass wir einen Jungfrautest bei zwei Damen machen sollen, indem wir sie befingern. Das sind jetzt nicht die wirklichen Körperteile, sondern es sind wie das berühmte Papp- und Tastkino von Wally Export, sind es jetzt so kleine Theaterchen, die man öffnen kann mit einem Vorhang. Also das ist natürlich ein Spiel. Aber diese Idee führt dann schon direkt ins Zentrum, denn es geht an diesem Abend wirklich um weibliche Sexualität. Es gibt sehr viel weibliche Genitalien auf der Bühne, mal in Form eines großen Nachtfalters, mal auf den Kostümen gezeichnet. Und diese Frage nach der Sexualität und auch der Orientierung von Jeanne d'Arc und eben diese männliche Gesellschaft, die ja fragte, ist das sie eine Jungfrau? Und diese Verbindung von Jungfräulichkeit und Heiligkeit, das wird auf ganz verschiedene Art und Weise hier aufgenommen. Mal sehr drastisch, sehr direkt, mal wirklich auf eine witzige, augenzwinkernde Art und Weise. Die Schlusspointe nehme ich vorweg. Es gibt kein Verbrennen auf dem Scheiterhaufen, sondern eine ganz junge Jeanne d'Arc, ein Kind, und es gibt die vier Herren in einer hinzu erfundenen Szene am Schluss, eine gesprochene Szene auch, nämlich das Gericht über Jeanne d'Arc, und diese Herren, die bekommen am Ende von diesen sehr locker gekleideten Damen die Köpfe abgeschlagen. So endet das Ganze.
Steht also der Kampf für die Freiheit völlig im Hintergrund?
Der spielt auch eine Rolle, und da kommt jetzt auch das rein, was Sie schon sagten. Es wird gesungen Russisch und Ukrainisch. Julia Lowski stammt aus Odessa und sie hat gesagt, sie kann dieses Stück nur machen, wenn das auch eine Rolle spielt, und natürlich auch der aktuelle Krieg, einfach der Überfall auf die Ukraine. Der ist im zweiten Akt sehr klar dort konnotiert. Die Akte sind ästhetisch sehr unterschiedlich gestaltet. In einem Akt gibt es ein Computerspiel, wo mit Bluescreen gearbeitet wird, wo Jeanne d'Arc fantasiert wird in 1000 Jahren ungefähr, was da passiert. Es gibt ja auch eine Liebesgeschichte, die erzählt wird, und diese beiden treffen sich dann dort und verlieren einzelne Körperteile. Das hat also etwas zwischen Splatter und wirklich Humor. Aber der zweite Akt, da wird es wirklich sehr, sehr ernst, denn da sehen wir, und zwar ganz unpathetisch, in dem Moment, wo um Erbarmen gefleht wird im Stück, sehr gut vom Chor auch interpretiert, sieht man einfach Bilder aus der Ukraine, kurz eingeblendet, ohne großes Pathos, und wir wissen, wo wir sind und worum es geht. Und das Interessante ist, dass die Passagen, die ukrainisch gesungen werden, sind überwiegend genau diese, wo eben um Gnade gefleht wird, wo es um Erbarmen geht, wo auch eine spirituelle Ebene reinkommt. Also diese Passagen werden auf ukrainisch gesungen, die anderen auf Russisch. Ich kann ja beide Sprachen nicht, aber man sieht an den Übertiteln, wenn ukrainisch das ist, gibt es die ukrainischen Farben bei den Übertiteln, und das funktioniert phänomenal. Also das ist überhaupt eine Idee, darauf zu kommen. Mir muss ich sagen, im Nachhinein weiß ich nicht, wie oft ich aufstehen sollte zur ukrainischen Nationalhymne, als dieser Überfall passierte. Wenn man sich diesen Text mal durchgelesen hat, wie martialisch und brutal der ist, muss ich im Nachhinein sagen, sorry, das geht nicht. Das ist mir auch zu billig als Solidaritätszeichen, sondern es geht darum, dass wir uns künstlerisch auseinandersetzen. Und das auf diese Weise zu machen, ist ein absoluter Coup, finde ich, und absolut angemessen.
Kommen wir zur Musik. Kapellmeister Stefan Neubert stand am Pult. Waren Sie mit dem Saarländischen Staatsorchester, den Sängerinnen und Sängern, zufrieden? Genauso zufrieden?
Absolut. Also Neubert spielt auch selber mit, weil es gibt Sprechszenen da drin. Da wird auch einmal gebeten, jetzt doch endlich auf die Bühne zu kommen. Und er hat sich da total drauf eingelassen, dass auch eben musikalisch ab und zu eingegriffen wird, dass es eben Sprechpassagen gibt, dass ein bisschen Musik auch umgestellt wird. Das hat er sehr gut gemacht mit dem Orchester. Die Chöre hatte ich schon erwähnt. Und es ist Carmen Seibel, die hier als Jeanne d'Arc auftritt, die unglaublich viel performen muss. Die muss zum Teil auch fliegen mal im Bühnenhimmel und richtig akrobatisch sein. Ich nenne nur noch mal den Max Dollinger als Lionel. Das ist ihre große Liebe, der das sehr gut gesungen hat. Es ist eine riesige Ensembleleistung. Das führt so ein Haus an die Grenzen. Es gab auch noch ein großes Bühnenbild mit Wolken und da steht dann im Programmheft lakonisch, naja, das hatte die Deutsche Oper noch im Fundus und hat gesagt, nehmt ihr das mal ruhig. Und ein bisschen ist so diese assoziative Vorgehensweise von Julia Lowski in diesem Kollektiv auch, man entwickelt das als Work in Progress und man nimmt sozusagen auch Angebote, eben auch szenische an und integriert die. Und es ist immer eine grobe und nicht rein natürlich lineare Erzählung, sondern so ein vielfältiges Assoziationstheater. Aber wenn ich das so mit dem aktuellen Castorf und Co. vergleiche, liegen da Welten dazwischen. Das ist schon großartig und hat zu überwiegend sehr positiven Reaktionen geführt, ein paar Gegenreaktionen. Aber es ist toll, dass so ein Haus wie Saarbrücken das auch macht. Demnächst ist das Ensemble dann ja in Berlin an der Deutschen Oper mit einem Werk von John Adams.
Ein begeisterter Jörn-Florian Fuchs über Tschaikowskis Jungfrau von Orléans in der Inszenierung des Musiktheaterkollektivs Hauen und Stechen am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken. Die nächsten Vorstellungen am kommenden Dienstag und Freitag. Jetzt geht's weiter mit Christine Jensen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, sieht in der Kultur ein wichtiges drittes Standbein der Außenpolitik neben Wirtschaft und Diplomatie. Im Deutschlandfunk warnte sie vor zusätzlichen Einsparungen beim Goethe-Institut. Dessen Arbeit sei auch im Sicherheitsinteresse Deutschlands. Nach den jüngsten Etatkürzungen um 10% wären weitere Einschnitte kaum vertretbar. Das Goethe-Institut stehe für Kulturaustausch. Der koste nur wenig und könne viel bewirken. Am Abend sind die Usedomer Literaturtage zu Ende gegangen. Zum Abschluss gab es eine Lesung des norwegischen Literaturnobelpreisträgers Jon Fosse mit dem Titel »Unendliches Erzählen«. Bereits zuvor hatte die Schriftstellerin Ronja Othmann den diesjährigen Preis des Festivals erhalten. Gewürdigt wurde ihr Debütroman »Die Sommer« über eine deutsch-jesidische Familiengeschichte. Darin schreibe die 31-Jährige in einer wunderbar zurückhaltenden Sprache von der existenziellen Herausforderung, die Menschen zwischen zwei Kulturen stemmen müssen, hieß es in der Jurybegründung. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und mit einem einmonatigen Arbeitsaufenthalt auf Usedom verbunden. Das Braunschweiger Lott-Theater stellt ab sofort den Betrieb ein. Das teilt das traditionsreiche Freie Theater auf seiner Webseite mit. Die Schließung erfolgt, nachdem Ende Februar 2024 die Freie Spielstätten Braunschweig GmbH Insolvenz anmelden musste. Trotz vielfältiger Bemühungen konnte in der Kürze der Zeit kein vollständiges Sanierungskonzept erstellt werden, so das Theater. 1996 gegründet, war das Lott fast 30 Jahre lang eine der wichtigsten Spiel- und Produktionsstätten für die freie Theaterszene in Niedersachsen und ein wichtiger Erprobungsort für Studierende der Hochschule Bildender Künste in Braunschweig. 2021 wurde das Produktionshaus mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet. Mehr als 60 Jahre war sie mit ihrem Ehemann Francis Ford verheiratet. Sie selbst war auch als Künstlerin erfolgreich. Jetzt ist die US-Regisseurin Eleanor Coppola im Alter von 87 Jahren in Kalifornien gestorben. Ihren Mann, den Regisseur von Welterfolgen wie der Pate-Trilogie, begleitete sie häufig zu Drehorten, etwa in den philippinischen Dschungel für den Antikriegsfilm Apocalypse Now von 1979. Die nervenaufreibende Produktion mit den Hauptdarstellern Marlon Brando und Martin Sheen hielt Coppola mit ihrer Dokumentation »Reise ins Herz der Finsternis« fest. Mit 80 Jahren drehte sie ihren ersten eigenen Spielfilm, für den sie auch das Drehbuch schrieb. Das romantische Roadmovie »Paris kann warten« von 2016 mit Alec Baldwin und Diane Lane.
Mit Anfang 20 fotografierte er in den USA zerstörte Leben in den Reservaten der First Nations, der Hamburger Rolf Tietgens. Daraus wurde in Deutschland 1935 ein Bildband, der ein Jahr später von den Nationalsozialisten verboten wurde. Das neue Sehen der Fotografie setzte er auch in seinen Bildern des Hamburger Hafens um, bevor er 1938 nach New York emigrierte und hierzulande vergessen scheint. Unter dem Titel Hamburger Hafen und Norddeutsche Küste zeigt die Alfred-Erhard-Stiftung Berlin seit heute diese Fotografien von Rolf Tietgens. Der Fotohistoriker Eckhard Köhn hat die Ausstellung kuratiert. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie hat Tietgens den Hamburger Hafen in seinen Schwarz-Weiß-Bildern in Szene gesetzt? Inwiefern spiegelt das das neue Sehen in der Fotografie vor 100 Jahren wieder?
Also die Techniken des neuen Sehens sehen ja so aus, dass man ganz neue Perspektiven auf die Dinge geworfen hat. Draufsichten, Froschperspektiven, Nahsichten von Details. Und vor allen Dingen, was ganz wesentlich ist, ein Bewusstsein für den lebendigsten Ausdruck, ja, einer Gegenstandswelt. Und das realisiert er im Hafenbuch auf sehr souveräne Weise, indem eben Details zum Beispiel von Schiffen, Details von Kränen, Details von Werften aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden und so weiter, sodass der Hafen durch sein Buch auf eine ganz neue und sehr persönliche Sichtweise dargestellt wird.
Wenn man liest, dass Tietgens Kameramann bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin war, Bilder von ihm aber kurz zuvor von den Nazis verboten worden waren, dann frage ich mich, warum genau ist er 1938 emigriert? Wurde er wegen seiner Homosexualität verfolgt?
Ja, also er konnte in den 30er Jahren noch Bilder veröffentlichen in Magazinen. Die Nazis haben ja diese Kontrolle über die Magazine bis 1936 relativ lasch gehandhabt und hatte dann über seine Ausbildung an der Reimann-Schule in Berlin die Möglichkeit, bis zu einer Filmklasse, also mit dem Medium Film, Erfahrung zu machen. Und die Riefenstahl hat dann für den Film 1936 ihn engagiert als Kameramann für die Kieler Regatta. Er kam ja aus einem großbürgerlichen Elternhaus, konnte sehr gut segeln. Also bis 1936 ging das alles noch einigermaßen gut. Und nach 1936 begann ja die intensive Verfolgung von Homosexuellen. Davon war er auch betroffen. Und er ist dann im Dezember 1938 relativ überstürzt angesichts dieser Drohung, die auf ihn zukam, nach New York emigriert.
Das MoMA in New York hat zwei seiner Arbeiten, habe ich gelesen. Auch in Deutschland haben Museen Bilder von ihm. Ist er für eine breite Öffentlichkeit in die Vergessenheit geraten oder tatsächlich auch für alle, die sich mit dem Genre des neuen Sehens beschäftigen?
Ja, also man muss wohl ehrlicherweise sagen, dass er also nicht nur von einer größeren Öffentlichkeit, sondern auch von den Fotohistorikern weitgehend vergessen worden ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass diese beiden, sagen wir mal, wichtigsten Werke, die er publiziert hat, das von Ihnen erwähnte Buch Die Regentrommel von 35, das Hafenbuch von 38, eine sehr beschränkte Resonanz gefunden haben. Das wurde damals noch positiv besprochen. Aber dann hat der Tietgens ja in Amerika diese Karriere gemacht, die sehr gut begann. Also wie Sie gesagt haben, auch mit Ankäufen vom Museum of Modern Art. Und in den 50er Jahren hat er dann auch überwiegend als Werbefotograf gearbeitet, war kaum noch in Deutschland. Und man muss ja sagen, dass die Fotogeschichte sich mit diesem Thema deutsche Fotografen in der Emigration, deutsche Fotografen im Exil, sehr spät erst beschäftigt haben. Und da kamen dann andere Namen erstmal in den Vordergrund. Und er war doch dann weitgehend vergessen.
Und was hat es mit seiner Beziehung zu Patricia Highsmith auf sich? Die hat er ja porträtiert und sie wiederum hat ihn literarisch verewigt.
Ja, also als er 1942 in Amerika nach 3 Jahren eigentlich erfolgreich war, im Hinblick auf Kontakte zu den großen amerikanischen Magazinen, hat er sie kennengelernt. Sie war eine junge Studentin, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat. Und dann hat sich zwischen den beiden eine Liebesbeziehung entwickelt. Relativ apart, er war homosexuell, sie war lesbisch. Aber das sozusagen hat die Beziehung nicht so stark beeinträchtigt. Sie war sehr stark beeindruckt von seiner literarischen Bildung. Er konnte ihr bei ihren Texten helfen, hat sie oft überarbeitet. Und hat durch seine Kontakte dann für sie die Möglichkeit geschaffen, ihre ersten erzählenden Texte in den großen Magazinen zu veröffentlichen. Die Freundschaft hatte auch noch eine andere Komponente. Sie war auch für ihn Modell. Er hat verschiedene Porträts von ihr gemacht, auch Aktaufnahmen und so weiter, die dann aber lange Zeit in Archiven verschwunden sind und erst in den letzten Jahren wieder an die Öffentlichkeit gekommen sind. Also es war dann eine Beziehung über Jahrzehnte, die wurde aber immer komplizierter, weil seine Karriere ging ja bergab und sie war ja nach der Verfilmung durch Hitchcock eine weltbekannte Autorin. Und Anfang der 70er Jahre ist die Beziehung dann endgültig zerbrochen.
Was ist für Sie das Spezifische, das Besondere?
Das Besondere, also dieses tragische Schicksal eines Angehörigen eigentlich einer verlorenen Generation. Der wurde 1911 geboren in eine der reichsten Familien in Hamburg, die eben ein großes Handelskontor betrieben haben. Und er sollte, da sein Vater sich früh das Leben genommen hat, diese Firma übernehmen. Und er hat sich aber von Anfang an eigentlich stark dagegen gewehrt. hat ihn die Familie nach Amerika geschickt, 1933, 34. Und als er zurückkam, hat er dann durchgesetzt, als Fotograf zu arbeiten. Ja, war, wie diese beiden Bücher belegen, eigentlich einer der talentiertesten seiner Generation, hat aber von diesem frühen Beleg seiner Qualitäten dann wenig gehabt, weil die Entwicklung in Amerika in eine ganz andere Richtung ging, als Werbefotograf. Darunter hat er sehr gelitten. Er konnte keine Kunstbücher mehr produzieren, wie er das wollte. Er hat 1964 dann die Fotografie aufgegeben, hat dann noch etwas gemalt und ist aber dann völlig verarmt in New York gestorben. Auch im Bewusstsein, dass sein Werk in Deutschland eben vergessen war. Da hat er sehr drunter gelitten und hat auch lange mit dem Gedanken gespielt, seinen Nachlass komplett zu vernichten.
Eckart Köhn über die von ihm kuratierte Ausstellung Hamburger Hafen und Norddeutsche Küste bis zum 7. Juli in der Alfred-Erhard-Stiftung Berlin. Vielen Dank für Ihre Expertise, Ihre Zeit und schönen Abend.
Ja, danke. Wünsche ich Ihnen auch.
Als Zhao Fei Büroangestellte, als Hunde verkleidete, war sie 24. Inzwischen ist die Chinesin 45 und eine der bekanntesten Medienkünstlerinnen der Gegenwart. In Peking zu Hause nutzt sie die neueste Technik, um uns unsere Welt und ihre Heimat zu spiegeln. Julian Ignatowitsch über die neue Ausstellung im Münchner Lehmbachhaus.
Wie in einer großen, bunten Videospielhalle fühlt man sich in dieser Ausstellung. Welcome on board, flimmert es auch gleich über den ersten Bildschirm am Eingang, ehe der Schriftzug verschwindet und sich eine riesige virtuelle Stadt erhebt. Einen Bildschirm weiter grüßt ein Avatar mit Namen Oz, das alter Ego der Künstlerin Zhao Fei. Ein Mischwesen aus Mensch, Maschine und Oktopus. Der Oktopus mit seinen Tentakeln steht für die Maschinisierung und die Ablösung der menschlichen Arbeitskraft, der menschlichen Hände durch Technik, erklärt die chinesische Künstlerin. Ein Zeichen für die sozialen Umwälzungen und den Weg in ein postindustrielles Zeitalter, auf dem wir uns momentan befinden. An der Schnittstelle von digital und analog bewegt sich Zhao Feis Kunst. Die Grenzen sind fließend. Entsprechend ist der Oktopus auch physisch anwesend in der Schau, als überdimensionales Stofftier. Neben ihm spielen Besucher Badminton oder sitzen auf Gymnastikbällen und tauchen ein ins Metaverse. Schon als 2007 die virtuelle Parallelwelt Second Life auf den Markt kam, stürzte sich Zhao Fei in dieses zweite Leben. Sie erkundete dort Städte, lernte Menschen kennen und gab Interviews in der schönen neuen digitalen Welt. Das war damals eine digitale Utopie und sehr idealistisch. Mittlerweile spielt das Geld und der Kommerz eine größere Rolle. Ich sehe mich als Beobachterin im Metaversum, glaube aber nicht, dass das generell ein besserer Ort ist, sagt sie. Natürlich sind wir mittlerweile ja alle ständig an diesen unwirklichen Orten unterwegs, wie das Zhao Fei in ihren Arbeiten unterstreicht. Künstliche Intelligenz übernimmt physische Arbeit, unser Geist wandert in computerisierte Systeme. Davon erzählt zum Beispiel ihr Spielfilm Nova. Kuratorin Eva Huttenlauch.
Sie ist ja eigentlich streng genommen kein Digital Native, also mit Jahrgang 1978 kennt sie vermutlich noch durchaus die analoge Welt, auch wenn in China natürlich alles sehr viel schneller war und früher dran war, als wir das im alten Europa kennen. Aber trotzdem ist sie damit natürlich irgendwie groß geworden, hat sich das angeeignet und denkt eben sehr kritisch über diese digitalen Themen nach und wie wir uns in dieser digitalen Welt aufhalten.
Geboren wurde Zhao Fei in Guangzhou. Heute lebt sie in Beijing, zwei chinesische Metropolen, in denen der ökonomische und technische Wandel in den letzten 50 Jahren besonders stark spürbar ist. Ihre filmischen Arbeiten setzen sich auch immer mit der Lebensrealität in China auseinander. Allerdings nicht mit dem moralisch westlichen Outsiderblick, sondern mit der Insiderperspektive einer Künstlerin, die dort gerne lebt. Politik sei allgegenwärtig. Sie sehe sich aber nicht als politischer Akteur, sondern als Künstlerin und Dokumentarin, sagt sie. Die Interpretation der Werke liege beim Besucher. staatliche Überwachung, ökonomische Ausbeutung oder die restriktiven Ausgangssperren während der Corona-Pandemie klingen in einigen der filmischen Arbeiten an, sind aber mehr in einem globalen als spezifisch chinesischen Kontext zu sehen. Das ist wohl auch der Grund, wieso Cao Fei weltweit so erfolgreich ist. Sie schafft Szenen und Welten, die eindrücklich sind, die überall verstanden werden, die faszinieren, aber auch Warnung sind. Und wenn am Ende der Ausstellung ein Mann in einem Freizeitpark alleine im Autoscooter fährt, dann ist das eines von so vielen aussagekräftigen Bildern über den Menschen im digitalen Zeitalter.
Bis zum 8. September Cao Fei im Münchner Lenbachhaus. Jetzt folgt wie an jedem Samstag in Fazit der Blick zurück. Arno Ozzesek über die für ihn bemerkenswertesten Themen in den Zeitungsfeuilletons dieser Woche. Ich pfeife an.
Die Lebenslast vergeht. Was unmöglich schien, bahnt sich an. Wir werden deutscher Fußballmeister. Mit diesen Worten begann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Julian Engelberts Studie aus dem Inneren eines Leverkusen-Fans. Sie wissen sicher, was Sache ist. Falls Bayer Leverkusen an diesem Sonntag gegen Werder Bremen oder eines der nächsten Spiele gewinnt, ist der Club erstmals deutscher Meister und Bayern München nach 11 Titeln in Folge erstmals wieder nicht. Nun also diese Saison, in der alles zusammenpasst, freute sich Engelbert. Eine erfolgsversessene Clubführung, ein bei soliden Finanzen brillant zusammengestellter Kader und eine, ich muss den Begriff bemühen, Lichtgestalt als Trainer. Plötzlich ist der Spieß umgedreht. Das neue Ausmaß an Inspiration beunruhigt mich. Schauen Mannschaft und Trainer nicht fordernd in meine Richtung? Wie kann ich meinen Mitarbeitern in der Firma ein Xabi Alonso sein? Bin ich der Florian Wirtz unter den Söhnen und Ehemännern? Eigne ich mich als Vater? In einer Welt, in der selbst Bayer 04 reüssiert, wo geht da für mich die Reise hin? Die Ansprüche sind so hoch, dass ich scheitern muss, aber sie stellen die Spannung wieder her. So Julian Engelbert, der in der FAZ vermittelte, dass für viele Menschen Fußball über Fußball hinausgeht. Zur Beruhigung aller FC Bayern-Fans, die sich in ihrer Titelroutine frech gestört fühlen, hier die Prognose der Tageszeitung. Die Saison geht zu Ende und der Meister heißt nicht FC Bayern. Doch die Revolution wird ein Einzelfall bleiben. Der deutsche Fußball ist im Sinne der Münchner organisiert. Aber müssen wir uns das Dasein eines FC Bayern-Fans angesichts des Grau in Grau der ewigen Erfolge nicht ziemlich fade vorstellen? Die Tageszeitung Die Welt ging zwar nicht genau dieser Frage nach, doch Matthias Heine reagierte auf die Werbung der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Menschen könnten 800 Jahre alt werden mit dem Ausruf, welch schrecklicher Gedanke, und erklärte zum Glück als solchem, Glück ist etwas Unwiederbringliches, die kurze Aufhebung aller Bedrängnisse des Lebens. Wenn es dauerhaft wird, ist es vielleicht noch Bequemlichkeit, aber kein Glück mehr. Das erste Mal Thomas Mann lesen, das erste Mal ein Ben-Gedicht erfassen, der erste Kuss und alles, wohin das führt, die erste Blume, das erste Mal, dass man selbst etwas Ambitioniertes kocht, der erste Besuch im Fußballstadion, das erste Kind sind Dinge, die man schon jetzt so intensiv empfindet, wie danach nie wieder etwas anderes. Die Vorstellung, das 800 Jahre lang zu wiederholen, ist eher die Hölle als der Himmel. Darum, liebe Leverkusen-Fans, genießen Sie diese eine, Ihre erste, die vielleicht einmalige Meisterschaft und vergessen Sie bei den nächsten 800 Titeln der Bayern nicht, so etwas ist die pure Hölle. Falls nun jemandem der Vorwurf auf der Zunge liegt, wir würden die ernsten Feuilleton-Themen heute auf eskapistische Weise zugunsten von Ballsport unterschlagen, stimmt schon. Andererseits liest Thomas E. Schmidt unter dem Titel »Und immer, immer wieder geht die Sonne auf«, Udo Jürgen Selig lässt grüßen, in der Wochenzeitung Die Zeit wissen, »Für die Panikmacher und die Katastrophenfreunde, mit erpresster Betroffenheit ist die Welt nicht zu retten. Es gibt ein Recht darauf, sich rauszuhalten.« Oft hört man exakt das Gegenteil und davon zeigte sich der Zeitautor Schmidt schwer genervt. Das Panikmachen hat sich zu einer Welthaltung, wenn nicht zur allgemeinen Wirklichkeitsdeutung entwickelt. Der Untergang ist in dieser Sichtweise nur dann noch abzuwenden, wenn alle sich engagieren, selbst wenn die Rettung damit gar nicht funktioniert. Denn die Komplexität globaler Krisen lässt zwar Betroffenheit zu, aber nicht im Sinne einer praktischen Eingriffsmöglichkeit des Einzelnen. Genau so soll es aber aussehen. Die schwerwiegenden Probleme der Welt mögen mich bewegen. Sobald ich heilend auf sie einwirken will, lerne ich Bescheidenheit. Ich darf mich aber nicht bescheiden, heißt es dagegen, denn es ist ja meine Krise. Das wiederum muss ich mir erst einreden. Und in dieser erpressten Betroffenheit steckt heute der Kern aller Aufrufe zum Universalengagement. Thomas E. Schmidt in der Zeit. Eine Art Universalengagement mag Kulturstaatsministerin Claudia Roth motiviert haben, in dem Rahmenkonzept Erinnerungskultur möglichst viele Betroffene einzuschließen. Allein der Widerhall war verheerend. In der Süddeutschen Zeitung hielt Joachim Käppner fest, es ist Roth gelungen, fast sämtliche Institutionen der Gedenkarbeit im Land unisono gegen sich aufzubringen. Der geballte Zorn entlud sich in einer zuerst als intern vorgesehenen Stellungnahme, in der es heißt, Roths Papier kann als geschichtsrevisionistisch im Sinne der Verharmlosung der NS-Verbrechen verstanden werden. Es verabschiede sich von dem langjährigen Konsens, dass die nationalsozialistischen Verbrechen nicht relativiert und das SED-Unrecht nicht bagatellisiert werden dürfen. Für Aufregung sorgte auch die Ausladung der Philosophin Nancy Faeser, bitte nicht Nancy Faeser, durch die Universität Köln. Faeser selbst erklärte in der Zeit, sie sei für einen ökonomischen Boykott Israels, aber das sind Protestformen gegen Staaten. Die israelische Regierung tötet in Gaza durch staatliches Handeln. Ich bin kein Staat, ich habe niemanden getötet, ich bin ein freier Mensch, der aufgrund seiner Auffassungen gecancelt wird. Und das darf in einer liberalen, demokratischen Gesellschaft nicht passieren. In der FAZ betonte Thomas Thiel erbost, dass Faeser selbst per offenem Brief zum Boykott israelischer Universitäten aufgerufen habe, um sie, so Thiel, für einen Krieg zu bestrafen, den diese nicht führen und der durch das Massaker der Hamas ausgelöst wurde, das den Autoren des Protestbriefs nur eine Randnotiz wert war. Und damit wären wir wieder mittendrin im Problemstrudel der Gegenwart, der uns nun von Artikel zu Artikel tiefer und tiefer hinabziehen könnte. Doch wir lassen uns nicht mehr hinabziehen. Unsere Zeit ist um. Falls Sie indessen noch nicht wissen, was Sie an diesem Sonntag tun sollen, eine Überschrift im Berliner Tagesspiegel empfahl: Nicht denken, nur tanzen.
Arno Otzesek, Kulturpresseschau, in Fazit mit Gabi Wuttke.